Hi.
Hallo.
Willkommen zu einer neuen Folge Rabaukenradau. Wir wollen heute mit euch über Fellnasen sprechen.
Ja, über große und kleine Fellnasen, nämlich über Hunde und Pferde und was ja die Hundewelt mit der Pferdewelt gemeinsam hat.
Wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann haben wir ja beide einen Hintergrund im Pferdesport. Bei mir persönlich ist das ein bisschen länger her. Ich bin jetzt schon einige Jahre nicht mehr wirklich aktiv in dem Bereich. In meiner Jugend war ich wirklich sehr, sehr aktiv, hatte damals auch zwei eigene Ponys und war auch sehr aktiv. Ich habe voltigiert, Mounted Games, ich habe Dressurreiten, Springreiten gemacht. Eigentlich so ziemlich alles, was man in dem Bereich machen kann. Nur Kutschefahren war irgendwie nicht dabei. Lisa ist ja selber noch aktiv in dem Bereich. Da kriegt ihr ab und zu auch immer mal so ein bisschen Zwischencontent geliefert in der Story von der Amy, wenn die Lisa bei der Amy im Stall ist.
Genau. Wir waren somit erst Pferdebesitzer, bevor wir Hundebesitzer geworden sind. Und ja, dachten eigentlich, dass uns die Pferdewelt da schon ganz gut drauf vorbereitet. Aber dass es trotzdem anders sein wird.
Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen darüber sprechen, was wir an Parallelen zwischen dem Pferdesport und der Hundewelt sehen, beziehungsweise der Pferdewelt und der Hundewelt. Weil da gibt es doch schon so unserer Erfahrung nach ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar Sachen, die einfach ein bisschen unterschiedlich sind. Und da wollen wir heute einfach mal ein paar Themen von mit euch aufgreifen.
Vielleicht noch mal kurz zum Hintergrund. Alle, die so in der Reiter-Pferdewelt aktiv sind, die wissen das vielleicht, was ich jetzt gleich so ein bisschen erzählen werde. Aber in der Pferdewelt ist es tatsächlich so, dass doch sehr viel nach dem Äußeren geht. Und dass manche Rassen mehr wert sind als andere.
Und ganz besonders spielte auch das Thema Geld in der Pferdewelt eine Rolle. Wir haben früher der Schwarz-Weiß-Reiterei, Schwarzes habe immer gesagt, da sieht man an dem Pferd, da hängt noch ein Preisschild dran. Und je größer das Preisschild ist, desto besser hat das Pferd natürlich auch in der Prüfung abgeschnitten.
Und die Amy ist ja eine Haflingerstute. Und in der Pferdewelt ist der Haflinger nicht so viel wert. Also jetzt nicht nur monetär gesehen, sondern einfach so, was den Rang der Rasse betrifft. Da ist ein Hafi einfach nicht so viel wert. Und das haben wir damals auch schon, gerade in dem Stall, in dem wir vorher waren, schon immer sehr doll zu spüren gekriegt, dass wir mit unserem Hafi nichts können, nichts wert sind. Da wurde sehr hart verurteilt, geurteilt und man wurde so krass einfach auf die Rasse des Pferdes reduziert.
Bei einem Hafi braucht man keine Erwartung haben, die sind sowieso alle bockig, machen nur, was sie wollen und irgendwie mal eine schöne Dressur mit einem Haflinger reiten, das geht eigentlich gar nicht. Das ist so ein Bild, das ich tatsächlich auch kenne. Nilix war tatsächlich auch ein guter Schwung Haflinger mit drin. Er hat tatsächlich auch dieses Haflingerverhalten, das typische in vielen Situationen gezeigt. Und da hat man dann einfach auch ganz oft die Aussage gehört, der ist halt ein Haflinger, da ist ein Haflinger mit drin. Was willst du denn überhaupt erwarten?
Also die Rasse spielte und spielt heutzutage noch so eine krasse Rolle. Und ja, es ist einfach super schade dem Besitzer, aber auch dem Pferd gegenüber, dass beide Bereiche einfach so krass reduziert werden. Und wir hätten nie gedacht, dass es in der Hundewelt genauso krass ist.
Das finde ich halt total extrem. Wenn ich irgendwo mit Leuten spreche und dann irgendwie mal die Aussage fällt, wir haben auch einen Hund, dann ist eigentlich immer die erste Reaktion, die erste Frage, die man als Antwort bekommt, oh, was habt ihr denn für einen Hund? Und damit ist halt wieder diese Frage gemeint, welche Rasse habt ihr denn? Habt ihr jetzt einen Labrador? Habt ihr einen Schäferhund? Habt ihr einen Retriever? Es ist immer die erste Frage, die kommt, was habt ihr für einen Hund? Und da haben wir auch wieder dieses Thema, es wird gleich wieder nach der Rasse eingeordnet, gleich wieder in eine Schublade gesteckt und gleich wieder reduziert, einfach nur auf das Erscheinungsbild.
Ja, und was da auch noch ganz krass mit reinfällt, ist auch die Herkunft des Hundes. Also gerade am Anfang haben wir oft zu spüren gekriegt, dass ein Hund aus dem Tierschutz weniger wert ist als ein Hund vom Züchter. Und das war uns damals auch nicht so klar. Wir haben nicht gedacht, dass es da so krasse Unterschiede gibt in der Wahrnehmung und ja, dass Tierschutzhunde einfach als minderwertiger dargestellt werden.
Ich dachte eigentlich sogar eher, wenn man erzählen würde, dass man einen Tierschutzhund hat, dass dann eher positive Reaktionen kommen würden. Aber gerade von Leuten, die sich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt haben, kommt dann eher so, ach so, also habt ihr keinen richtigen Hund. Das sagt natürlich niemand. Niemand wird dir sagen, ihr habt keinen richtigen Hund. Aber es ist halt das, was man in den Gesichtern von den Menschen sieht. Du hast dieses Gefühl, die denken nur, aha, was, warum denn das jetzt?
Hat's Geld nicht für einen richtigen Hund gereicht.
Wird nicht für einen richtigen Hund gereicht, genau. Ja. Und wenn wir dann aber mit Leuten sprechen, die sich ein bisschen mehr auskennen, dann kriegt man ganz oft als Reaktion auf diese Aussage, ihr habt einen Tierschutzhund, oh je. Na, da habt ihr euch aber was ins Haus geholt. Selbst von Leuten, die unsere Geschichte noch gar nicht kennen, die noch gar nicht wissen, wer wir sind und was wir erlebt haben, sind das halt so Reaktionen, die nur aufgrund dieser Schublade schon mal kommen. Das heißt, nur weil ich jetzt gesagt habe, er ist ein Tierschutzhund, dann ist es entweder, naja, kannst du vergessen oder oh je, da habt ihr euch ja Probleme ins Haus geholt. Und das ist ein bisschen die ähnliche Richtung wie dieses Rassethema auch. Wenn ich dann mich hinstellen würde und sagen würde, ich habe einen Dobermann, dann werde ich auch gleich wieder in die nächste Schublade geschickt. Dann werde ich gleich gefragt, ob ich denn den auch schon gut an Maulkorb gewöhnt hat und wie viele Leute er schon umgebracht hat. Mal überspitzt gesagt, es sind da einfach dieses Schubladendenken, was in vielen Bereichen auf Basis der Rasse oder der Herkunft des Tieres einfach eine Riesenrolle spielt. Und das ist bei Pferden total ähnlich. Da ist es zum Beispiel der Haflinger, der bockig ist und nichts kann. Oder der Shetty, der nur dazu taugt, die Wiese abzugrasen. Der als kleiner oder großer Rasenmäher eingesetzt werden kann. Aber unsere Tiere sind doch so viel mehr als nur eine Rasse oder nur eine Herkunft. Finde ich schade, dass es in beiden Welten tatsächlich so ähnlich ist.
Und was beide Welten auch gemeinsam haben, ist, dass es einfach so ein gesellschaftliches Idealbild gibt. Es gibt so normal und unnormal und ja, beide Bereiche, also sowohl die Pferde als auch die Hunde, sind damit einem wahnsinnigen Druck ausgesetzt. Und wir fallen sowohl mit Carlos als auch mit Amy in die eher unnormal Richtung, in den unnormal Bereich rein. Als Amy damals zu uns kam, war es relativ ähnlich wie mit Carlos, dass wir uns auf etwas eingestellt haben, was sich dann doch irgendwie nicht bewahrheitet hat. Im Vergleich zu Carlos konnten wir sie ja vorher kennenlernen und probereiten und alles. Aber als sie dann da war, war wirklich komplett alles anders. Wir mussten mehrmals bei Null anfangen. Es sind ganz viele Leute daran verzweifelt. Es wurde uns ganz oft geraten, Amy wieder zu verkaufen, weil es einfach nicht geklappt hat. Sie nicht longierbar war, nicht reitbar war, obwohl das alles im Vorfeld geklappt hatte. Und ja, somit sind wir dann eben nicht nur mit der Rasse aufgefallen, also mit der Rasse Haflinger, sondern eben auch mit diesem, sie benimmt sich nicht wie ein normales Pferd, sie fällt auf, sie tanzt aus der Reihe und
dementsprechend wurde die halt auch einfach anders behandelt und anders wahrgenommen. Dieser soziale Druck, der da einfach steht, finde ich gerade im Pferdesport auch super extrem. Ich habe das damals ähnlich erlebt, der Stall, in dem wir damals waren. Das war so ein klassischer Schwarz-Weiß-Reitereiverein, also Turniersport, hohe Klassen, der dann auch so ein bisschen elitär in manchen Bereichen waren. Wir hatten viele Leute dabei, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, wie teuer das Pferd war und halt auch welche Rasse es war und sich darüber auch identifiziert haben und sich so einen sozialen Status damit auch einfach erkauft haben.
Ja, und in der Hundewelt können wir ja nur zu gut ein Lied davon singen, wie krass die Diskriminierung ist, wenn man eben einen Hund hat, der da total aus dem Raster fällt, der nicht diesem gesellschaftlichen Idealbild entspricht, der einfach anders ist. Das ist unser tägliches Brot und wir finden es einfach so schlimm, ja, wie viel Hass, wie viel Negativität, wie viel Rücksichtslosigkeit man einfach erfährt, wenn man einen Hund hat, der anders ist, nur weil er eben nicht diesem Idealbild entspricht, diesem utopischen Idealbild, dem eigentlich kein Hund gerecht werden kann. Das ist einfach nicht fair.
Ich bin auch ehrlich gesagt ganz oft froh, dass ich nicht mehr so tief in der Pferdewelt drin bin. Ich glaube, durch das ganze Social Media ist das auch nochmal eine Riesennummer extremer geworden. Wenn ich mir das jetzt in der Hundewelt angucke, wie viele Hunde, wie viele perfekte Hunde gibt es auf Instagram, die einfach in der breiten Masse bei den Menschen auch ein Bild erzeugen, dass Hunde perfekt funktionieren, wobei funktionieren an der Stelle schon ein absurdes Wort ist, was überhaupt so zu benennen, aber so wirkt es einfach auf Social Media. Und ich glaube, dass es in der Pferdewelt auch in der heutigen Zeit noch extremer geworden ist, dass man da einfach schon Schwierigkeiten hat, sich mit einem nicht reinrassigen Pferd oder auch Hund überhaupt noch irgendwo zu zeigen.
Wenn wir jetzt beim Thema Diskriminierung und äußeres Erscheinungsbild sind, da dürfen natürlich die schwarzen Hunde nicht fehlen, die ganz vielen Vorurteilen ausgesetzt sind, nur weil sie schwarz sind. Wir haben dazu ja schon den ein oder anderen Beitrag geschrieben und sitzen jetzt aktuell auch an einer neuen Kollektion, weil wir einfach schwarze Hunde dahingehend mehr unterstützen möchten, weil sie einfach, nur weil sie schwarz sind, teilweise, wenn wir jetzt bei Tierschutzhunden, Tierheimhunden sind, bis zu 4-mal länger auf ein Zuhause warten müssen als andersfarbige Hunde. Das ist einfach so, so krass, dass da gar nicht so wirklich auf den Charakter geachtet wird, sondern die Hunde einfach schon im Vornherein raus sind, nur weil sie schwarz sind.
Also halten wir einfach mal fest, in beiden Bereichen ist es so, dass aufgrund der Herkunft, sei es jetzt Abstammung oder Land oder Region, aus der das Tier kommt, und aufgrund der äußeren Merkmale in Form von Rasse, Fellfarbe oder sonstigen einfach viele, viele Tiere und ihre Besitzer in Schubladen gesteckt werden, was einfach eine Riesengemeinsamkeit zwischen den beiden Bereichen ist. Wenn wir aber mal ein bisschen weitergehen in Gemeinsamkeiten, dann möchte ich einen Punkt benennen, der mir ganz, ganz besonders aufgefallen ist. Das habe ich damals in der Pferdewelt schon unglaublich anstrengend empfunden. Und das ist der Punkt, jeder weiß es besser als du. Das ist ganz, ganz, ganz extrem. Gerade in der Pferdewelt ist es so, wenn man irgendwas macht, was irgendwie nicht so hundertprozentig dem Allgemeinbild entspricht, oder wenn irgendwas nicht hundertprozentig im ersten Moment klappt, dann kommt mit so großer Wahrscheinlichkeit in genau der Sekunde jemand um die Ecke, der sich neben dich stellt und dir erklären würde, wie du es genau richtig machen würdest. Egal, ob du gefragt hast, egal, ob du es schon 10-mal abgelehnt hast, dass du keine Hilfe möchtest, es wird da jemand stehen und wird dir erklären, wie du dein Problem lösen kannst.
Ich glaube, dass das in der Hundewelt sogar noch extremer ist, weil in der Pferdewelt schalten sich dann eben viele Pferdeleute ein, also die mit im Stall stehen, die Reitlehrer, die da vielleicht sind oder wie auch immer. Aber in der Hundewelt sprechen dich ja auch einfach wildfremde Menschen auf der Straße an, ganz egal, ob die einen Hund haben oder nicht. Die fühlen sich da irgendwie so verpflichtet, ihren Senf dazu zu geben. Also ich glaube, dass da die Reichweite oder das Ausmaß von ich weiß alles besser, du machst alles falsch, nochmal viel, viel krasser ist.
Ich glaube sogar, die meisten Menschen meinen das überhaupt gar nicht böse und die bemerken das in der Situation gar nicht. Die sehen nur, dass du gerade vor einer Herausforderung stehst und denken sich, boah, dem kann ich helfen oder der kann ich helfen, und gehen dann einfach hin und geben ihre Meinung dazu ab. Vielleicht erzählen sie von ihren Erlebnissen, aber es ist einfach ganz oft so, dass das situativ total unpassend ist. Wenn ich gerade in einer Situation bin, wo ich vor einer Herausforderung stehe, dann brauche ich nicht in dem Sinn 10 Tipps von außen, von 10 Leuten, die vorbeilaufen, die mir sagen, wie ich es in der Situation besser machen kann. Und das ist in der Hundewelt, wie Lisa sagte, glaube ich, wirklich auch nochmal extremer, weil einfach mehr Menschen denken, dass sie Ahnung von Hunden haben. Auch Leute, die noch nie einen Hund hatten, oder die Leute, die 2-mal Martin Rutter gesehen haben im Fernsehen. Das sind jetzt die Hundeprofis. Wie zur Fußball-WM, wo Deutschland zum Bundestrainer wird, ist es in der Hundewelt genauso, nur jeden Tag.
Das ist richtig krass. Also bevor Carlos bei uns einzog, hätte ich nie gedacht, dass was für uns irgendwie Alltag war in der Pferdewelt oder nach wie vor ist, dass das eben auch so krass in der Hundewelt ist, beziehungsweise noch viel, viel schlimmer. Also gerade ich dachte wirklich, dass die Hundewelt super sozial ist, dass sich da alle ganz toll verstehen, dass es da keine Ausgrenzungen, Diskriminierungen gibt, dass da alles fein ist. Das war auch irgendwie meine Hoffnung, weil ich eben jahrelang in dieser Pferdewelt war, wo es eben ja nur um Ausgrenzung und du bist jetzt mehr wert als jemand anderes. Da hatte ich mich ehrlich gesagt drauf gefreut, dass es in der Hundewelt nicht so ist. Und dann zog Carlos bei uns ein und wir haben dann feststellen müssen, das geht nochmal eine Ecke schlimmer.
Ich glaube aber sogar auch, dass es in der Hundewelt auch besser sein kann, als wir es tatsächlich erleben. Wenn man einen Hund hat, der den gesellschaftlichen Normen entspricht und gesellschaftlich anerkannt funktioniert. Ich glaube, dass diese Menschen untereinander sehr sozial zueinander sind, weil da gibt's dann ja auch keine großen Problempunkte. Und da ist es dann tatsächlich auch eine soziale Sache, dass die Menschen in Kontakt miteinander treten und da gemeinsam auch Dinge erleben können. Aber sobald man halt zu so einer Randgruppe gehört, so wie es bei uns mit dem Haflinger und unserem Carlos, also mit der Amy und Carlos, der Fall ist, dass man da dann, sobald man nicht mehr gesellschaftlich anerkannt ist, dass man da halt auch einfach diese Ausgrenzung, dieses besserwisserische Verhalten und halt genau das erlebt, was wir halt jeden Tag durchmachen müssen.
Ich dachte eigentlich auch, dass es als Hundebesitzer gar nicht so schwierig ist, neue Kontakte zu knüpfen und neue Freundschaften zu schließen. Also im Stall fand ich das eben auch schon super schwierig, weil, wie gesagt, man da so krass auf sein Pferd und die Rasse des Pferdes reduziert worden ist. Aber ich hätte nie gedacht, dass das in der Hundewelt genauso ist. Und bei uns ist es ja eher so, dass wir ja mehr Leute verloren haben, als Leute kennengelernt haben. Also wenn wir jetzt die ganze Instagram-Community dazu nehmen, dann steht es in keinem Verhältnis. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Kontakte gewonnen als verloren. Aber wenn wir jetzt so in der realen Welt bleiben, dann ist es schon so, dass sich bei uns mehr Leute von uns abgewendet haben, weil sie sich eben mit uns, mit unserem Hund, mit unserem Leben, was wir führen, nicht wirklich identifizieren können. Als Menschen, die sagen, ich finde es cool, was ihr macht. Ja, lass uns doch mal in Kontakt bleiben, lass uns doch mal treffen. Davon haben wir jetzt nicht so viele.
Ich möchte nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Situation, die beim letzten Mal Olympia stattgefunden hat, in Tokio damals. Da sind die Reiter ja auch ein bisschen in Verruf geraten, als es eine Situation gab, als die deutsche Reiterin ihr Pferd mit der Gerte verdroschen hat. Finde ich immer noch schlimm, was da passiert ist, aber ich habe damals mal darüber nachgedacht, wie ich eigentlich reiten gelernt habe, wie mir die ganze Geschichte als Kind vermittelt worden ist. Dieser Einsatz von Gerte, dieser Einsatz von Sporen, das ist einfach, so wie ich damals reiten gelernt habe als Kind, damals normal gewesen. Wir wurden darauf erzogen, sozusagen, das Pferd hat zu spuren, das Pferd hat zu funktionieren und das hat auch durchzusetzen. Finde ich jetzt aus der heutigen Sichtweise total absurd und ich bin auch froh, dass ich danach dann, als ich vom Kind zum Jugendlichen wurde und auch mehr selber aktiv über das nachgedacht habe, was da passiert ist, in andere Bereiche des Pferdesports gewechselt habe, wo einfach mehr Fokus auf das Tierwohl gelegt wird, wo mehr Fokus darauf gelegt wird, wie man mit dem Pferd umgeht. Aber generell dieses Thema Pferde oder allgemein Tiere nicht nur als Trainings- und Sportgerät zu sehen, sondern einfach, ich würde das nicht das Wort bedürfnisorientiert nehmen, weil das so ein bisschen auch spalten kann, das Wort, darum geht's mir gar nicht mal so sehr. Es geht mir einfach nur darum, dass man das Pferd als Lebewesen wahrnimmt, dass man den Hund als Lebewesen wahrnimmt, weil ich leider mal ein bisschen was dazu, und da einfach respektvoll miteinander umgeht. Und guckt, dass man einen gemeinsamen Weg findet, seinen Sport auszuführen. Wenn es denn der große Sport sein muss, dann soll man es doch bitte gemeinsam machen. Und dann nicht nur als Reiter draufsitzen, dirigieren, sondern gemeinsam Erfolge feiern. Und da gibt's einfach eine ganz große Überschneidung, wenn wir uns das klassische Hundetraining angucken. Im Hundetraining gibt's jetzt zum Glück nicht so viel Gerte und Sporen. Schon mal ein großer Vorteil, aber dafür gibt es da andere Maßnahmen, die in vielen Trainingsmethoden ergriffen werden, die einfach übergriffig sind. Man kann da zum Beispiel über Klapperdosen sprechen, über Gezerre an Leinen und Halsbändern, über Sprühflaschen, die eingesetzt werden. Ganz, ganz viele Methoden, die dazu dienen, den Hund einzuschüchtern, ihm seine Schranken zu weisen. Und das sind Thema, was ich total absurd finde, weil auch da der Hund einfach als Objekt betrachtet wird, ein Objekt, das funktionieren soll. Wenn ich ein Objekt will, das funktioniert, dann kaufe ich mir einen Roboter.
Ja, einfach dieser achtsame bzw. achtsamere Umgang mit dem jeweiligen Tier, dass das einfach, dass es noch nicht Standard ist, dass man da, wie wir, erst über Umwege hinkommt. Das ist sowas, was uns irgendwie auch noch so im Herzen wehtut, dass da noch so viel körperlich einfach passiert, dass die Tiere einfach überhaupt kein Mitspracherecht haben, keine Entscheidungsfreiheit haben und dass das immer noch so gemacht wird, wie der Mensch das gerne hätte, finden wir irgendwie noch sehr belastend.
Und dass da einfach auch in vielen, vielen Fällen das Versagen des Menschen auf das Tier projiziert wird. Ein klassisches Beispiel, auch bei uns aus dem Stall von früher. Es gab diesen Mythos, dass Pferde beim Springen niemals einfach so über eine Spiral gestrichene blau-weiße Stange springen würden oder einen Sprung springen würden, weil die Angst vor dieser Spirale hätten. Das Pferd hat eigentlich überhaupt kein Problem mit der Situation, mit diesem Sprung an sich. Das Pferd hat nur Bedenken vor diesem Sprung, weil der Reiter Angst vor diesem Sprung hat. So, das heißt, unser Reiter macht was falsch und unser Pferd kriegt eins dafür drüber. Und das finde ich unverschämt. Wenn ich da so im Nachhinein drüber nachdenke, was wir damals als Kinder einfach da erlebt haben und wie versucht wurde, uns das Ganze beizubringen und nahezubringen, das ist einfach nur unglaublich absurd. Und in der Hundewelt war es bei uns ja genauso. Wenn ich mir unsere ersten Hundetrainer angucke, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was uns da gezeigt wurde, was wir alles machen müssen mit dem armen Carlos, damit er endlich mal spurt, damit er endlich mal in seine Schranken gewiesen wird. Das ist total vergleichbar. Es wird in beiden Fällen der Fehler des Menschen auf den Hund projiziert und der Hund wird dafür bestraft, dass der Mensch es verbockt. Entschuldigung, in welcher Welt soll denn das normal sein? Ich bin tatsächlich der Meinung, dass sich in unserer Gesellschaft da ganz, ganz drastisch was ändern muss. Wenn wir weiterhin mit Tieren in unserem Leben zusammenleben wollen, dann müssen wir einfach als Menschen anerkennen, dass Tiere, in dem Fall in unserem Szenario jetzt Hunde und Pferde, ein eigenes Bewusstsein haben, eigene Rechte haben und auch einfach ein Teil unseres Lebens sein müssen, wenn wir mit ihnen zusammenleben wollen. Und wenn wir das nicht wollen, sondern einfach nur Lebewesen oder Objekte haben wollen, die funktionieren, dann lasst es bitte, dann holt euch bitte keine Tiere. Dann holt euch irgendwas anderes.
In der Hinsicht hat sich das, was wir mit Carlos erlebt haben und wie sich einfach so dieser Umgang mit ihm verändert hat, ja, das hat was mit uns gemacht. Ja, diesen Wandel, den wir mit Carlos hingelegt haben, beziehungsweise den Wandel, den wir hingelegt haben, einfach indem wir gesagt haben, wir möchten mit ihm so nicht mehr umgehen, wir möchten so mit ihm nicht leben, wir möchten, dass er aktiv in unserem Alltag, in unserem Leben mitbestimmen darf, kann, soll. Ja, das hat dahingehend auch für uns ganz viel im Umgang mit Pferden verändert. Also wenn ich jetzt da von mir spreche, man hat sich früher, also bevor Carlos jetzt bei uns einzog, gar nicht so viel auseinandergesetzt, was man eigentlich so im Stall macht. Das ist, wie Nikolas schon gesagt hat, das wird einem von klein auf eingetrichtert. Man hinterfragt da nichts und macht es einfach, weil es eben jeder so macht. Aber durch Carlos bin ich da nochmal richtig viel ins Umdenken gekommen und habe auch meinen Umgang mit Amy total hinterfragt und habe wirklich überlegt, möchte ich so mit ihr umgehen? Wie kann ich mit ihr besser umgehen? Wie kann man ihr noch mehr Entscheidungsfreiheit, wie kann man ihr vielleicht auch noch mehr Lebensqualität verschaffen? Also solche Dinge, also der Umgang oder das generell das Leben mit Carlos hat einfach so viel da nochmal in Gang gesetzt und eben nicht nur bei uns persönlich vieles so ein bisschen umgeworfen, sondern eben auch den Umgang mit anderen Lebewesen.
Carlos hat uns da einfach dabei geholfen, die ganze Welt ein bisschen offener wahrzunehmen. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen übertrieben. Ich will damit auch gar nicht sagen, dass wir in allen Situationen jetzt immer richtig handeln. Das kann, glaube ich, niemand von sich behaupten. Was uns beiden einfach total wichtig ist, davon zu erzählen, weil wir es halt einfach erlebt haben, ist durch diese Phasen, durch diese unterschiedlichen Phasen, die wir durchgemacht haben, dass wir eine andere Wahrnehmung dafür bekommen haben, wie wir gerne wollen, dass mit Carlos umgegangen wird und was wir denken, was für ihn halt auch einfach ein faires Leben ist. Und das finde ich total schön, dass Lisa das auch so aktiv zu Amy mitgenommen hat. Bei mir kommt das leider ein bisschen spät, weil meine Pferdezeit ist ja schon aktiv länger vorbei und zusammen in Stall ist für uns ja eher ein schwieriges Thema, seit Carlos da ist. Deswegen darf Lisa das da in erster Linie komplett ausleben. Aber auch bei mir hat das total viel einfach verändert, diese Wahrnehmung, dass man aber auch irgendwie auf den Umgang mit anderen Menschen übertragen kann. Es gibt da aber noch einen Punkt, den ich auch total spannend finde. Ich habe ja schon öfter mal gesagt, ich war ja früher auch so ein Rasse-Junkie. Ich wollte unbedingt einen Shepherd haben. Das war immer so mein Ding. Ich wollte unbedingt mal einen Shepherd haben, weil ein Shepherd passt gut zu mir und der Shepherd, der ist ja das, was ich brauche und der sieht ja auch gut aus. Ein bisschen überspitzt gesagt. Aber Ich habe damals auch total viel über das Thema gelesen und was man da so gelesen hat, war einfach diese Aussage, ja, wenn du einen Shepherd hast, dann stell dich schon mal drauf ein, du musst mindestens 2 Tage am Stück joggen, sonst schläft er sowieso nicht. Das ist so ein bisschen überspitzte Darstellung, aber ganz ehrlich, jeder, der schon mal von einem Shepherd oder ähnlichen Rassen gelesen hat, der hat einen Blogartikel über so ein Thema schon mal gelesen, bin ich mir echt sicher. Diese Hunde müssen laut Internet einfach unglaublich viel bewegt werden. Und unser Carlos ist ja auch irgendwo ein Shepherd, jetzt in Anführungszeichen kein richtiger, weil es ja nur 12,5% und auch nur ein Mini-American Shepherd, aber ist ein bisschen was von da. Und da könnte man jetzt ja sagen, Carlos ist auch ein Hund, der braucht einfach nur richtig viel Bewegung.
Mhm. Das war ja auch so die erste Intention, die wir so hatten. Das wurde uns ja auch schon am Abholtag auch entgegengebracht. Der Carlos, das ist ein Hund, mit dem könnt ihr viel machen, viel joggen gehen, der läuft mit, der macht alles. Und wir haben das dann auch mit aufgeschnappt und halt auch schon in den ersten Tagen direkt mitgenommen, weil wir dachten, der saß jetzt 27 Stunden im Transporter, der muss sich jetzt erstmal bewegen. Und da Carlos ein Hund war, beziehungsweise ist, der halt nicht gezeigt hat, wenn er müde war, hat das natürlich alles mitgemacht. Der ist da mit uns, was weiß ich, für Strecken gelaufen. Überall wurde einem dieser Fokus auf diese körperliche Auslastung so krass eingetrichtert, dass man da auch gar nicht irgendwie richtig hinterfragt hat. Aber wir sind dann schon irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, das ist nicht der richtige Weg, das kann so nicht sein, wir machen damit irgendwie alles nur noch schlimmer. Und viele Australian Shepherd Besitzer sprechen da auch ganz offen drüber und sagen auch, das Einzige, was diese Hunde können müssen bzw. lernen müssen, ist Ruhe, weil es sowas ist, was denen einfach super schwer fällt. Und bei Carlos war das nicht anders. Und in der Pferdewelt ist es eben genauso. Da geht's auch nur darum, ein Pferd richtig zu bewegen. Das ist schon so in diesem Slang, in diesem Wortlaut einfach so drin. Es geht darum, das Pferd zu bewegen. Mindestens eine Stunde am Tag oder wie viel auch immer.
Mentale Auslastung ist in beiden Bereichen einfach für ganz, ganz viele Leute keine Auslastung. Ich mag da noch ein Beispiel aus der Pferdewelt erzählen, was so ganz, ganz typisch ist, ist das Ablongieren oder vorher laufen lassen, damit die Pferde erstmal ein bisschen runtergepowert sind, bevor sich der Reiter draufsetzt. Aber da denke ich gerade an so Themen, die wir früher hatten. Wir sind vom Verein aus, haben wir auch häufiger so an Schauwettkämpfen teilgenommen, wo dann irgendwelche Musicals nachgestellt worden sind. Es war tatsächlich auch in großen Hallen, in den Stadthallen, Bremen, Frankfurt, keine Ahnung, wo wir überall waren. Also richtig, richtig viele Zuschauer auf großen Veranstaltungen mit richtig viel Licht, mit richtig viel Musik, mit richtig viel unbekannter Umgebung. Und da war es total wichtig, an dem Tag, bevor wir dann losgefahren sind, dass die Pferde erstmal richtig viel Bewegung bekommen haben, damit die auch richtig müde sind. Und wenn ich da jetzt gerade so drüber nachdenke und das mal so ein bisschen auf unseren Carlos übertrage, diese ganze Aufregung, die Fahrt dahin, die Veranstaltung an sich, der Aufenthalt in fremder Umgebung, das ist für die Pferde auch purer Stress. Und Stress ist Belastung, Stress ist Anstrengung. Und damit diese Pferde müde werden, versuche ich sie vorher auszupowern. Ist irgendwie absurd, wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Damit verstärke ich eigentlich die ganzen Effekte einfach nur noch viel, viel schlimmer. Und ziehe es einfach in die komplett falsche Richtung auf. Wenn ich es mir bei Carlos heute angucke, wenn wir wissen, wir haben was vor uns, was herausfordernd für ihn ist, dann würden wir niemals auf die Idee kommen, am Tag vorher Full Power irgendwelche Joggingrunden mit ihm zu machen. Und da wären die Tage davor Ruhe, runterfahren, Entspannung, möglichst wenig erleben, möglichst viel Platz im Stressglas schaffen. Also ich kann über ganz, ganz viel, was damals in meiner Pferdezeit passiert ist, heute einfach nur in den Kopf schütteln. Ich möchte niemandem Vorwurf machen, der immer noch so an die Sache rangeht oder da auch noch nie drüber nachgedacht hat, weil das einfach ein Bereich ist, der in der Pferdewelt, glaube ich, noch viel weniger Beachtung findet als in der Hundewelt. Und man kriegt es halt auf eine gewisse Art und Weise vorgelebt und man fängt dann auch nicht von alleine immer an, alles zu hinterfragen. Das ist ganz, ganz normal. Aber wir müssen einfach anfangen, Fokus darauf zu legen, dass auch die mentale Belastung, sei es jetzt durch mentale Übungen, die ich mit dem Tier mache, oder aber auch einfach durch äußere Umstände oder Veränderungen, dass das auch eine Belastung für unsere Tiere.
Ich glaube, in der Pferdewelt ist es einfach nochmal eine Ecke schwieriger, so richtig aus diesem Hamsterrad auszubrechen, gegen den Strom zu schwimmen und einfach mal was anders zu machen. Gerade dieses Thema körperlich bewegen, körperlich auslasten. In den letzten Jahren ist da ja schon so ein bisschen mehr hinzugekommen, was so die mentale Auslastung, die Kopfarbeit des Pferdes betrifft. Einfach Übungen, wo es nicht mehr darum geht, das Pferd einfach im Kreis laufen zu lassen. Da ist ja schon einiges so im Umbruch, aber ich glaube, dass das noch sehr, sehr lange dauern wird, bis man dahingehend auch wirklich wegkommt und das Pferd eben nicht nur rein körperlich mehr ausgelastet bewegt werden muss. In der Hundewelt ist da ja zum Glück schon ein bisschen weiter. Die mentale Komponente hat da ja schon einen deutlich höheren Stellenwert. In dem Bereich gibt's ja schon ganz viel, wenn wir jetzt über Nasenarbeit denken oder Dummy-Training oder was weiß ich. Also es geht jetzt nicht mehr nur darum, mit dem Hund Agility zu machen oder Fahrrad zu fahren oder so. Also in der Hinsicht, ist schon viel passiert, aber ich hoffe sehr, dass es für die Pferdewelt dahingehend auch noch positive Veränderungen geben wird.
Also wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, dann können wir einfach sagen, dass es gerade in den negativen Bereichen einfach unglaublich viele Überschneidungen zwischen der Pferde- und der Hundewelt gibt. Aber wir können auch für uns mitnehmen, dass wir aus unserem Leben mit unserem Hund unglaublich viel mit in die Pferdewelt nehmen können. Dass wir das, was wir zum Beispiel für uns persönlich mit Carlos erlebt haben, dass uns das in jeglicher Hinsicht einfach weiterentwickelt. Und dass wir das in andere Bereiche unseres Lebens mitnehmen können und dass wir dadurch, durch das, was wir erlebt haben bisher, einfach einen riesen, riesen Gewinn auch für uns selber haben.
Genau. Ja, jetzt sind wir natürlich super gespannt, wer von euch vielleicht auch schon in beiden Bereichen Erfahrungen hat, also wer sowohl in der Pferdewelt als auch in der Hundewelt aktiv ist. Uns würde da jetzt mal interessieren, ob du die Punkte, die wir so aufgezählt haben, ob du die nachvollziehen kannst, ob du vielleicht noch andere Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede feststellen konntest, kannst.
Vielleicht seid ihr auch in einem ganz anderen Bereich mit Tieren unterwegs und habt da auch Überschneidungen. Vielleicht seid ihr beim lokalen Verband der Schildkrötenzüchter. Weiß ich nicht, was es da noch so gibt, fällt mir jetzt spontan nichts ein. Aber würde uns auch mal interessieren, ob es da vielleicht in anderen Bereichen mit Tieren auch noch Überschneidungen gibt, die ihr da seht.
Wie immer gibt's auf Instagram einen Beitrag, ein Reel, wo du uns deine Meinung, deine Erfahrungen sehr gerne schildern kannst. Also lass es uns wissen, wir freuen uns auf den Austausch mit dir.
Wenn du nicht auf Social Media bist und uns trotzdem von deinen Erfahrungen erzählen willst oder allgemein einfach Kritik zu unserem Podcast loswerden willst oder natürlich auch mal Themenvorschläge hast, dann kannst du uns jederzeit auch eine E-Mail an hi@rabaukenglück.de schicken. Da freuen wir uns immer riesig, wenn da was reinkommt.
Und noch mehr freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist.
In diesem Sinne, macht's gut.
Mach's gut.